HR2 Kultur Hörbuchzeit.
Heute mit Ursula May, Dorothee Meyer-Karweg und Christiane Hillebrand. Herzlich willkommen. Die Adventszeit beginnt und deshalb stellen wir Ihnen heute auch schon mal einige Hörbücher mit weihnachtlichen Themen vor. Einen weihnachtlichen Krimispaß zum Beispiel, ein Hörspiel mit dem Titel Tod unter Lametta 2. Auch in der Rubrik Kinder- und Jugendhörbuch geht es heute um zwei Hörbücher mit Adventsgeschichten. Außerdem sprechen wir über ein weiteres Hörspiel, das im Label Lauscher Lounge erschienen ist. Es heißt Kleiner 3 und ist von Josef Ulbich. Und wir beginnen, Ursula May, mit einem Hörbuch von Roger Willemsen, der vor fast 4 Jahren, genau am 7. Februar 2016, gestorben ist. Er war ja auf seine Weise unvergleichlich. Er war Publizist, er war Moderator, ein Multitalent. Und jetzt ist eben eine CD herausgekommen mit dem Titel Unterwegs vom Reisen mit Roger Willemsen und der WDR Big Band. Ursula, Sie haben sich das Hörbuch angehört. Was gibt's denn da zu hören?
Also das war so ein moderiertes Konzert. Roger Willemsen hat sowas ja ziemlich oft gemacht und so eben auch im vorliegenden Fall. Da hatte die WDR Big Band im Sommer 2010 zu einem Konzertprogramm eingeladen. Thema war das Reisen und das war auch eine Veranstaltung zum Jubiläum der Kulturhauptstadt Ruhr 2010. Und da durfte Roger Willemsen so richtig aus dem Fundus schöpfen. Er war ja einer, der sehr viel gereist ist, darüber viel geschrieben und sinniert hat. Und er hat natürlich wunderbare Moderationen zu den Themenkomplexen gemacht. Es geht über Heimat und Ferne, über Deutschland nach Afghanistan, Afrika, Kongo, in die USA, über Tonga und Tokio und ganz zum Schluss sogar ins Weltall. Und wir finden ein Zitat von Willemsen auch auf dem Cover zum Hörbuch, wo er sagt: In der Musik einer Flughafenwartehalle in Timbuktu, einem Werbefoto, einem Fernsehbild, das einen Berliner Eisbären im Plüschkostüm tanzen zeigt, gesehen irgendwo auf der Welt, bin ich vielleicht mehr zu Hause als auf einem deutschen Bahnhof. Kann man verstehen. Also er ist einer, der das Besondere, das Abwegige gesucht und meistens auch gefunden hat, der darüber geschrieben und gesprochen hat.
Lassen Sie uns das noch mal ein bisschen vertiefen. Was hat ihn denn so unvergleichlich gemacht?
Also ich finde, er hat so eine Liebe zur Welt ausgestrahlt. Alles, was er sagte, das zeugte von einer grundsätzlichen, freundlichen Neugier auf alles, was er noch nicht kannte, auf ein vorbehaltloses Interesse an Menschen, auch an Absonderlichkeiten, auch an anderen Sitten. Und er hat so einen unglaublichen Spaß am Formulieren gehabt und er hat sich Gedankensprünge erlaubt, die ihn dann ganz woanders hingeführt haben, als er vielleicht vorgehabt hatte. Es entspricht in keiner Weise dem, was Moderatoren heute auferlegt wird, nämlich dass man kurz und knapp und präzise zu einem Thema hinführt. Und ich weiß auch nicht, was passieren würde, wenn Willemsen heute ein junger Mann wäre, ob ihm da nicht der Redakteur, die Redakteurin die ganzen schönen Wendungen einfach brutal rausredigieren würde, weil sich da natürlich auch der Geschmack geändert hat und die Vorstellung dessen, was einem Hörer zuzumuten ist. Also bei ihm war das pure Gegenteil der Fall. Wer ihn mochte, der hatte gerade daran Spaß, dass er eben nicht auf den Punkt kam, dass er so einen Spaß an der Arabeske hatte. Und ich habe das auch sehr geliebt und mich riesig gefreut, ihn auf dieser CD wieder einmal gehört zu haben.
Jetzt haben Sie uns ja auch Töne mitgebracht. Was haben Sie da ausgewählt?
Also ich musste mich ja entscheiden. Wir können ja Kostproben bis zu 3 Minuten senden. Die Moderationen auf diesem Hörbuch, die waren natürlich immer länger und auch extrem schwer zu kürzen. Denn das sind Schachtelsätze von Roger Willemsen, Gedankensprünge, wo man einfach etwas wegnimmt, wenn man es kürzt. Aber muss halt sein, unsere Hörer wollen ja schließlich doch auch eine Kostprobe bekommen. Ich habe mal den Anfang genommen, also wo Roger Willemsen das Thema definiert, Heimat und Ferne. Ja, und dann bei einem Schweizer Autor landet, der uns bestimmt dazu nicht sofort eingefallen wäre. Da ist wirklich der Weg das Ziel und wir hören das mal.
Ich habe vor vielen Jahren einmal einen Obdachlosen in Düsseldorf gefragt, wie gefällt ihm Düsseldorf? Und er erwiderte, Heimat ist Heimat, da kann nichts passieren. Ich weiß nicht, was das heißt, aber ich glaube, es gilt für jeden einzelnen Ort dieser Erde. Ich halte es in diesem Falle unter Umständen sogar mit Robert Musil, der gesagt hat, die Tatsache, dass wir glauben, es sei so wichtig, wo wir uns befänden, stammt aus der Hordenzeit, als wir uns noch die Futterplätze merken mussten. Und der war nie in Düsseldorf. Und Es sei ihm verziehen. Auf der anderen Seite haben wir alle das Gefühl, es sei wichtig zu wissen, wo wir sind. Und wir haben, wenn wir uns mit Reisen beschäftigen, das Gefühl, dass es eine Kraft gibt, die uns da hinauszieht, irgendwo in die Welt. Das kann im Sinne des großen Tourismus immer noch der Massentourismus sein, der irgendwann im 18. Jahrhundert mit England begonnen hat, als man auf eine Bildungsreise ging und die nannte man Grand Tour. Und daher kam der Ausdruck Tourist. Und es ist John Steinbeck, der den schönen Satz gesagt hat, ich erkläre mir meine Reise. Rastlosigkeit so. Ich muss reisen, weil ich noch nicht jedes Zuhause gesehen habe. Und so denke ich, während ich hier stehe, an so manches Zuhause, das ich gesehen habe. Und ich denke an einen Tuareg, der irgendwo am Flughafen von Timbuktu im Sand saß und mit mir Tee trank. Und ich fragte ihn, wohin gehen Sie von hier aus? Und er sagte, ich gehe in meine Oase. Und ich sage, wie lange wird das dauern? Und er sagt, 4 Wochen. Und ich sage, und was finden Sie in Ihrer Oase? Und er sagt, ich finde meine 4 Frauen. Und ich sage, und was machen sie abends? Und er sagt, wir erzählen uns Geschichten. Und ich sah plötzlich vor mir den Horror Vakui im Gesicht eines deutschen Beamten, der seiner einen Frau jeden Abend Geschichten erzählen muss. Und der über diese Kulturtechnik leider so gar nicht verfügt. Und dann habe ich gedacht, das, was der am liebsten möchte, der Deutsche, das wäre zumindest etwas erneuern, was man den ersten Blick nennen könnte. Denn mit allem Reisen und mit allem Schreiben und Erzählen vom Reisen ist immer verbunden die Vorstellung, man könnte etwas wie zum ersten Mal sehen. Und da gibt es einen grämlichen Dichter des 19. Jahrhunderts, der wegen seines Grams in seinem Gesicht und seiner misanthropischen Falten zurecht den Namen Franz Grillparzer trägt. Und dieser Franz Grillparzer, ein Autor von vielfach und zu Recht vergessenen Heldendramen, bewegt sich an einer Stelle einmal zum allerersten Mal an den Ozean. Und wir halten kurz, was uns sonst nicht passiert im Werk Franz Grillparzers, den Atem an. Und wir sagen, wie wird ein solcher Mann nun vor den Ozean treten und uns das Bild geben, dass jemand hat, der den Ozean nie gefilmt gesehen hat und nie aus direkter Anschauung. Wir haben also die Möglichkeit, erstmalig zu sehen, wie das Meer auf jemand wirkt, in dem es nicht präformiert gewesen ist. Und Grillparzer mit seinen misanthropischen Falten im Gesicht nähert sich dem Ozean. Wir halten den Atem an und in seinem Tagebuch steht nur noch der Satz, so hatte ich es mir nicht gedacht.
Sehr nett immer wieder. Roger Willemsen mit dieser Moderation Heimat und Ferne, eben auf diesem Hörbuch unterwegs vom Reisen.
Er nimmt uns irgendwie einfach mit und man mag ihm immer weiter zuhören. Jetzt ist das Ganze auf dem Hörbuch ja kombiniert mit Musik der WDR Big Band. Wie passt das zusammen?
Also es passt toll zusammen. Die Big Band des WDR spielt da so ein richtiges Potpourri. Da ist zum Beispiel der Hit Hit The Road Jack dabei, aber eben auch ein Presto von Bach, Lully's Clair de Lune, dann wieder Duke Ellington und Jimi Hendrix, also alles auch sehr ungewöhnliche Big Band-Titel, aber sehr überzeugend musiziert. Und das Einzige, was mich dann doch aber ziemlich gestört hat, ist Folgendes. Also man hat ja dieses Konzert in Tracks aufgeteilt und die sind so recht grob gesetzt. Also ich glaube, man hat da einfach nur einen Automatismus bedient und gar nicht so richtig nachgepegelt, so ein bisschen Sensibilität walten lassen. Es gibt keine Blenden, es wird keine Pause zugelassen, dass man mal ein bisschen was nachklingen lassen kann. Der Applaus bleibt nicht stehen. Und das war halt schon eine ziemliche Einbuße beim Höreindruck. Da wird man brutal rausgerissen, hat dann 2-3 Sekunden Pause, erschrickt dann fast über diese Pause und dann geht es weiter. Also, dass das dann so ein bisschen lieblos gemacht wurde, das finde ich einfach schade. Ansonsten ist es einfach ein wirklich großartiges Hörbuch.
Ganz herzlichen Dank, Ursula May. Wir sprachen über Unterwegs, vom Reisen, von und mit Roger Willemsen und mit Musik der WDR Big Band. Es ist eine MP3-CD, 1 Stunde 48 Minuten Hörzeit zum Preis von 20 Euro. Und erschienen ist dieses Hörbuch bei Ruf Music im Label Tacheles. Sie hören die Hörbuchzeit in H2 Kultur und wir kommen jetzt zum Hörspiel des Labels Lauscher Lounge aus Berlin. Die Lauscher Lounge gibt es seit 2003. Gegründet wurde sie unter anderem von Oliver Rohrbeck, der als einer der 3 Fragezeichen bekannt ist. Die Kultkrimis für Kinder, die live auf der Bühne präsentiert werden, ziehen längst auch Erwachsene in ihren Bann. Und aus dem 4-köpfigen Team der Lauscher Lounge sind mehr als 20 Mitarbeiter geworden. Seit 2003 produziert die Lauscher Lounge Erwachsenenhörspiele und Lesungen unterschiedlichster Genres. Sie schreiben über sich, ständig auf der Suche nach mutigen Stoffen, die relevant und immer etwas abseits des Mainstreams sind, steht die Lauscher Lounge für Produkte, in denen viel Herzblut, Zeit und Idealismus steckt. Nun erschien das Hörspiel Kleiner 3 von Josef Ulbich. Er ist zuständig für Skript und Regie. Dorothee Meyer-Karwig, worum geht es in diesem Hörspiel?
Also im Mittelpunkt steht ein schwules Paar aus Berlin, Kemal und Moritz, und deren gute Freundin Rosa. Kemal und Moritz wollen ein Kind, sind aber nicht verheiratet und können daher auch keines adoptieren. Und da hat ihre Freundin Rosa eine Idee. Sie will das Kind der beiden bekommen mit deren Sperma. So zusammengemixt, dass keiner weiß, von wem das Kind ist. Und die Geschichte wird jetzt erzählt, von der Idee über die Ausführung bis zu allen möglichen Konflikten, die sich daraus ergeben.
Also ein durchaus interessantes Thema. Wie wird das im Hörspiel erzählt?
Ja, das Besondere ist, die Geschichte wird von hinten erzählt, also in einzelnen Kapiteln. Und zwischen den Kapiteln gibt es dann immer so eine Soundcollage als Trenner. Und dadurch weiß man, man geht jetzt zeitlich noch einen Schritt weiter zurück. Und das Ganze beginnt damit, dass Rosa das Kind schon hat und Moritz zu ihr zu Besuch kommt, was Rosa gar nicht recht ist. Sie lässt ihn doch trotzdem rein. Und er darf den kleinen Karl, also dieses Baby, halten. Und was dann passiert, hören wir jetzt.
Komm gleich, ich muss noch schnell Gläser abspülen.
Du bist so friedlich.
Also Moritz schnappt sich dieses Baby, rennt raus und auf der Straße kommt es dann zu einem Unfall. Wie das für das Kind ausgeht, hört man jetzt allerdings erstmal nicht. Das wird dann tatsächlich erst ganz am Ende dieser CD erzählt. Ja, und dann wird aber hier jetzt nach und nach eben aufgerollt, wie es zu diesem Ereignis kam.
Also schon ein bisschen kompliziert, die Geschichte von hinten herum. Kann man das denn so verstehen, wenn es vom Ende sozusagen aufgerollt wird?
Ja, ich finde schon. Also man kommt sehr bald auf dieses Thema, schwules Paar will Kind und Rosa, die Freundin, trägt es aus. Das funktioniert doch durchaus.
Welche Dramaturgie steckt dahinter? Ist das sinnvoll, die Geschichte so herum zu erzählen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich finde, man müsste es nicht so herum erzählen, aber es funktioniert zumindest. Also man bekommt nach und nach weitere Infos. Das ist dann sehr spannend. So bleibt man bei der Stange. Es ist also ein mögliches Mittel, um die Spannung hochzuhalten, aber es ist nicht zwingend. Es bleibt so ein bisschen dieses Gefühl, dass Josef Ulbich das macht um des Effekts willen.
Können Sie noch ein bisschen mehr darüber erzählen, warum es zu diesem dramatischen Ende kommt?
Ja, es tun sich dann schon bald einige Konfliktpunkte auf. Das reicht von recht harmlosen Fragen der Namensgebung, also wer darf diesem Baby dann den Namen geben, bis zur Frage, die abends in einer Kneipe zwischen den Dreien und im Beisein von Rosas neuem Freund Nikolai erörtert wird. Dieser Nikolai ist übrigens ganz froh, dass nicht Rosa das Kind aufziehen möchte. Kemal ist Sozialarbeiter beim Jugendamt und er erzählt, wie er bei einer Inobhutnahme in einem Mietshaus Moritz kennenlernte, der gerade im selben Mietshaus seine Mutter besucht hatte. Und Nikola fragt:
Was war denn der Grund, dass ihr das Kind mitnehmen musstet?
Das Kind hatte Trisomie 21 und sagen wir mal so, die Mutter konnte einfach den Erziehungsaufwand nicht stemmen. Und bevor das Kind verwahrlosen konnte, haben wir es dann ins Heim gebracht.
Das ist krass.
Ja. Ich habe auch schon mal mit Kindern mit Down-Syndrom gearbeitet. Aber ich war dann auch froh, wenn ich nach Hause gehen konnte und die Kinder nur Arbeit waren.
Ja, so eine Behinderung stellt einem echt ganz schön das Leben um.
Habt ihr eigentlich schon checken lassen, ob euer Kind eine Behinderung haben wird?
Nee.
Kann man das?
Ja, schon. Aber so eine Pränataldiagnostik ist bei uns erst in einer Woche oder so sinnvoll.
Und warum machen wir das nicht?
Weil man das eigentlich nur bei Risikoschwangerschaften macht. Ist doch auch egal, oder?
Naja, es wäre schon gut zu wissen.
Wieso? Man, würdest du das Kind etwa nicht haben wollen, wenn es eine Behinderung hat?
Keine Ahnung.
Also ehrlich gesagt, ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht.
Sorry, ich wollte jetzt nicht so eine Diskussion anfangen.
Nein, nein, das ist schon gut so.
Ja, wie geht das denn?
Na, da gibt's verschiedene Möglichkeiten. Die entnehmen etwas Fruchtwasser oder ein bisschen Blut und dann schauen die sich die Chromosomen von dem Kind an.
Ich finde, wir sollten das machen.
Aha, und dann?
Weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich ein behindertes Kind möchte.
Sag mal, also das ist doch mein Körper. Und ich finde das nicht richtig. Und ich werde das Kind auch nicht abtreiben.
Darum geht's doch gar nicht.
Oder machen wir etwa das lustige Spiel, wenn es behindert ist, dann bekommt's die Rosa,
hey,
oder
wie? Rosa, ich verstehe, dass du aufgebracht bist. Aber ich meine, würdest du ein Kind haben wollen, das schwer krank ist, wenn du die Wahl hättest?
Keine Ahnung, Mann. Deswegen will ich's ja nicht wissen.
Also würdest du es auch nicht haben wollen?
Also, ich würde das Kind natürlich annehmen. Aber wenn man das die ganze Zeit vorher weiß, dann macht einen das doch nur total fertig.
Also, ich verstehe euch beide. Ich wäre auch nicht bereit, so eine Last auf mich zu nehmen. Was sollen sie denn machen? Ich wäre definitiv für eine Abtreibung.
Sag mal, Entschuldigung, bin doch keine Dienstleisterin hier. Das kann man doch nicht an- und abstellen, wie man will.
Du hast recht. Und das will auch keiner, Rosa. Wir haben überhaupt kein Recht, dich dazu zu zwingen.
Eben.
Aber wir können dich bitten.
Tja, da geht's schon ganz schön zur Sache und das sollte man vielleicht doch alles vorher mal bedacht haben. Und ich sag jetzt mal nicht, wie Rosa sich dann entscheidet.
Also wirklich ein spannendes Thema, eine interessante Geschichte. Ich würde mir das jetzt gleich anhören, würde gern mehr erfahren. Wie ging's Ihnen? Ist es eine alles in allem gelungene Produktion?
Also wir haben es gerade beide selber gemerkt, es ist ein ganz wichtiges Thema. Es gibt aber auch Dinge an diesem Hörspiel, die mich ein bisschen gestört haben. Also ich finde, Josef Ulbich hat das Stück etwas überfrachtet. Kemal und Moritz sind ein schwules Pärchen, okay, das braucht man ja für die Geschichte. Aber Kemals Vater hat den Sohn dann verstoßen, da dieser ja schwul ist. Kemals Vater schlägt die Mutter. Moritz' Mutter ist Alkoholikerin. Rosas Mutter ist eine Alt-68erin, die ihrer Tochter alle sexuellen Eskapaden kleinteilig mitteilen will, was nicht nur Rosa auf die Nerven geht, sondern auch mir als Hörerin. Also da ist kein Angehöriger irgendwie mal einfach normal. Und darüber hinaus gibt es ein paar Sexszenen, also mehrere in diesen anderthalb Stunden. Die sind lautmalerisch doch sehr naturalistisch dargebracht. Und das brauche ich auch nicht. Ich finde, der Stoff hätte es auch nicht gebraucht. Aber trotzdem ist das Ganze mit viel Spannung zu hören. Also das Thema entspricht diesem Anspruch der Lauscher Lounge relevant und wichtig. Und alle drei Personen, die hier im Zentrum stehen, kommen so an ihre Grenzen. Der Freundschaftsdienst entwickelt eine Dynamik, mit der die drei nicht gerechnet haben. Das Hörspiel ist auch technisch gut produziert, sehr lebensecht. Wir haben es gehört, man kommt sehr nah an die Figuren ran. Und ich habe gerade auch gemerkt, es ist wirklich gut, das Ganze über Kopfhörer zu hören.
Mhm. Dann nenne ich nochmal die Daten. Das Hörspiel heißt Kleiner 3 und es ist von Josef Ulbich mit Max Riemelt, Eva Meckbach, Johannes Klausner und anderen. Es ist eine CD, anderthalb Stunden Laufzeit zum Preis von knapp 13 Euro und es ist eine Produktion der Lauscher Lounge. Die Adventszeit steht vor der Tür und damit auch die Zeit der Adventskalender. Wie wäre es also mit einem Hörspiel in 24 Kapiteln? Dann ist vielleicht das Hörspiel etwas für Sie, das wir Ihnen jetzt vorstellen möchten. Tod unter Lametta 2 von Kai Magnus Sting. Noch ein weihnachtlicher Krimispaß in 24 Kapiteln, so der Untertitel. Kai Magnus Sting schreibt Kurzgeschichten, Hörspiele, Kriminalromane und Kolumnen für das Radio und die Zeitung. Er tritt seit 20 Jahren auf Kabarettbühnen auf. Er produziert Live-CDs und Hörspiele und hat für seine Bühnenprogramme zahlreiche Preise gewonnen. Bekannt wurde Kai Magnus Sting auch als Autor von Kriminalromanen und Krimi-Hörspielen rund um den Hobbydetektiv Alfons Friedrichsberg und seine Freunde. Dorothee Meyer-Karwig, Sie haben uns im vorigen Jahr schon die Kurzkrimis unter dem Titel Tod unter Gurken vorgestellt, nun also Tod unter Lametta 2. Bevor wir uns dem Krimi-Thema nähern, erstmal die Frage, wer ist denn dieser Alfons Friedrichsberg?
Ja, der wird hier geschildert als Rentner und Hobbydetektiv, hochintelligent. Er trinkt und isst gern, hat immer gern das letzte Wort und freut sich über alles Abwegige und Mörderische und er steckt vor allen Dingen seine Nase gern in Dinge, die ihn gar nichts angehen. Und das bringt ihn immer wieder in Gefahr. Aber nicht ihn allein, sondern auch seine beiden Freunde Jupp Straten und Willi Dahl, die er eben in diese Abenteuer mit hineinzieht.
Und in welches Abenteuer stürzt Friedrichsberg sie diesmal?
Ja, es geht ganz harmlos los. Friedrichsberg hat bei einem Preisausschreiben gewonnen.
Stellen wir Ihnen hiermit ganz herzlich den Preisausschreiben gewonnen, Reise in der Weihnachtszeit für zwei Personen nach Bad Herrenschmund. Wo soll das denn? Wie steht's da stets? Im Schwarzwald. Na, gute Nacht. Ich dachte, das sei ein Gewinn und keine Strafe. Und für wie lang? Eine Woche und zwei Personen. Fünf Sterne Wellnesshotel, drei Raben, Vollpension inklusive Getränke. Na, die treiben wir mal hübsch an den Rand des Ruins.
Ja, Straten?
Friedrichsbeck hier. Es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht.
Ich möchte beide nicht hören.
Wir haben gewonnen. Eine Reise für zwei Personen.
Schön. Und was ist die gute Nachricht?
Du gibst die Dame.
Was für eine Dame?
Naja, wird ja wohl ein Doppelzimmer sein. Folglich Doppelbett. Und damit niemand auf dumme Gedanken kommt.
Ach so, du meinst, die könnten denken, wir könnten, also es könnte sein, man könnte meinen, wir sind homo-homisch, wir sind...
Gibst du die Dame?
Selbstverständlich. Und was machen wir mit Dahl?
Oh. Ja, dem könnten wir einen Pelz überziehen. Da geht er als Haustier durch.
Faultier.
Ja, der kommt natürlich auch mit. Und zwar muss er sich im Koffer verstecken. Straten muss ihn, obwohl er die Dame gibt, schleppen. Das Hotel liegt im tief verschneiten Schwarzwald. Und trotz der 5 Sterne ist es ein bisschen runtergekommen, aber immerhin mit einer Saunalandschaft. Und die nutzen die drei am ersten Abend. Straten, da er die Dame geben muss, im Badeanzug.
Man saß und schwieg und schwitzte.
Mir ist heiß.
Mir auch.
Ja.
Die sind ja alle nackt hier.
Ja.
Meine Brille ist beschlagen.
Ja.
Müssen wir noch lange?
Nein, denn plötzlich...
Was ist denn da draußen los?
Ich sehe nichts. Meine Brille...
Ja, die ist beschlagen.
Ist eigentlich eine Schande in der Sauna. Was gibt's denn gerade so Besonderes zu sehen?
Das willst du gar nicht wissen.
Ist Weibsvolk anwesend? Oder weshalb die Unruhe?
Da draußen scheint etwas nicht in Ordnung zu sein.
Sind die Röschtis aus?
Nein.
Dann lass uns mal nachschauen.
Also öffnete Straten die Türe des holzausgeschlagenen Hitzkastens und die drei Schwitzrentner lugten vorsichtig hinaus.
Ich sehe nichts.
Deine Brille ist ja auch beschlagen.
Sag ich ja die ganze Zeit.
Links nichts.
Rechts nichts.
Gut. Lasst uns mal in Richtung Pool.
Nur mit Badetüchern um die Lenden und einem Straten im Badeanzug schlappten die drei auf ihren Stoffbadelatschen langsam dem Unheil entgegen.
Oh mein Gott! Das ist ja unglaublich!
Was denn?
Da war ein... Also wenn ich es nicht selber gesehen hätte, würde ich es nicht glauben. Das war ein Schneemensch!
Ja, es war ein Yeti. Und bald darauf wird auch ein Toter in einer der Saunen gefunden.
Das klingt ja sehr mysteriös.
Ja, und das bleibt es auch. Weitere Menschen verschwinden spurlos aus der Heizung, kommen merkwürdige Geräusche. Der Hoteldirektor weiß von gar nichts. Und manche Gäste scheinen sich über das Chaos regelrecht zu freuen. Zum Beispiel ein chinesisches Paar, das einen Pelz, also eine Yeti-Verkleidung, entdeckt hat und nun überlegt, was es damit macht. Und sich dabei über grammatikalische Feinheiten der deutschen Sprache uneins ist.
Wir das müssen nutzen.
Was?
Das Pelz.
Nein, den Pelz.
Wen?
Den Pelz.
Was ist mit dem Pelz?
Dem Pelz.
Liegt da.
Was liegt da?
Das Pelz.
Der.
Wer?
Der Pelz.
Ja, von der Yeti.
Dem.
Wem?
Dem Yeti.
Ist dem Yeti sein Pelz?
Das.
Das Yeti?
Der Yeti.
Aber das Pelz.
Der Yeti, der Pelz.
Sollten der nutzen.
Den.
Ja, was wir sollen nun tun. Haben wir das Pelz von das Yeti?
Dem.
Es gibt viel zu lachen, wie man jetzt hier gerade hört. Und ich habe das Gefühl, dass es in diesem Hörspiel nicht in erster Linie um die Lösung eines Kriminalfalls geht.
Ja, das stimmt. Das ist ein ziemlich großer Spaß. Also jedenfalls für Liebhaber des gehobenen Klamauks und sicher auch für die Schauspieler selbst.
Und das klingt nach einem großen Ensemble. Jetzt findet man auf der CD aber nur 4 Namen.
Ja, es sind nur Annette Frier, Jochen Malmsheimer, Bastian Pastewka und der Autor Kai Magnus Sting selbst. Sie alle sprechen sehr, sehr viele Rollen und können das eben auch hervorragend. Und Regisseur Leonhard Koppelmann hält alle Figuren wunderbar beieinander und kombiniert das Ganze gekonnt mit Geräuschen und Musik. wie schon in der ersten Folge Tod unter Lametta 1. Aber trotz des Klamauks ist das alles sehr sorgfältig gearbeitet und ein witziges Hörbuch für die, die eben nicht nur Klingglöckchen Kling zur Weihnachtszeit hören wollen.
Also jetzt Tod unter Lametta 2 von Kai Magnus Ding. Noch ein weihnachtlicher Krimispaß in 24 Kapiteln, ein Hörspiel. Man muss es aber nicht unbedingt an 24 Tagen hören, man darf auch am Stück hören, glaube ich.
Unbedingt, ja.
Mit Annette Frier, Jochen Malzheimer, Bastian Pastewka und Kai Magnus Ding. Es sind 2 CDs, knapp 2,5 Stunden Laufzeit zum Preis von knapp 10 Euro. Das Ganze ist eine Produktion von SWR 2 und erschienen in der Hörverlag. Sie hören HR2 Kultur, die Hörbuchzeit, und wir kommen zum Kinderhörbuch. Vielmehr möchten wir Ihnen heute gleich 2 Kinderhörbücher vorstellen mit Adventsgeschichten und Adventsgedichten. Die eine CD heißt Engel, Hase, Bommelmütze, 24 Adventsgeschichten, und die andere Morgen, Kinder, wird's was geben. Bleiben wir aber zuerst mal bei Engel, Hase, Bommelmütze, 24 Adventsgeschichten. Dorothee Meyer-Karwig, wie ist dieses Hörbuch aufgebaut?
Also das ist eine CD für Kinder ab 4, also für die ganz Kleinen. Und hier gibt es eine Rahmenhandlung. Und da eingefügt gibt es dann 24 kleine Geschichten, die man natürlich auch Tag für Tag so hören kann. Und die werden dann ab und an von Klaviermusik unterteilt. Und die Rahmenhandlung ist folgende. Ein kleiner Engel mit Bommelmütze kommt vom Himmel auf die Erde und trifft dort auf einen alten Hasen. Der Engel ist auf der Suche nach dem besten Geschenk aller Geschenke. Und der alte Hase schlägt dann eine Mohrrübe vor. Ein besseres Geschenk könne er sich überhaupt nicht vorstellen. Das findet der Engel jetzt nicht so. Er ist also nicht so begeistert.
Was? Eine Rübe? So ein Schnips, rief der kleine Engel. Warum nicht? Fragte der alte Hase beleidigt. Ich kann mir gar nichts Schöneres vorstellen. Ja, weil du ein Hase bist. Aber es gibt auch Leute, die keine Hasen sind. Und die mögen andere Dinge. Wenn man ein Geschenk aussucht, muss man ganz genau überlegen, worüber der andere sich freuen könnte. Und eine Mohrrübe, der alte Hase unterbrach ihn. Viele würden sich freuen, wenn sie eine dicke, saftige Rübe bekämen. Kennst du denn die Geschichte vom Häschen und der Rübe nicht? Nein, rief der kleine Engel. Seine Augen leuchteten mit dem Bommel auf seiner Mütze um die Wette. Bitte erzähl. Ich mag Geschichten. Ich liebe Geschichten. Ich hab sie sogar noch lieber als Sonnenstrahlenspaghetti oder Wolkenmarshmallows. Los, erzähl doch. Schon gut, schon gut, lächelte der Hase und räusperte sich. Und dann erzählte der alte Hase die erste Geschichte.
Häschen Weißohr und die Rübe. Mitten im Winter hoppelte Häschen Weißohr auf den Rübenacker von Bauer Klaus. Hungrig schnupperte und grub es im Schnee herum. Vielleicht war irgendwo noch ein alter Rübenstrunk zu finden. Aber das Häschen hatte großes Glück. Es fand nicht nur einen verschrumpelten Strunk, sondern 2 dicke, saftig süße Mohrrüben. 2. Glücklich fraß es sich an der einen Rübe dicke Proppenkugel satt. Doch was mache ich nun mit der 2. Rübe, überlegte das Häschen. Da kam ihm eine wunderbare Idee. Ich werde sie dem Reh schenken, das hat bestimmt auch Hunger. Das Häschen nahm die Mohrrübe zwischen die Zähne und trug sie zum Unterschlupf von Rehlein Wackelschwanz. Aber es war niemand zu Hause. Da legte das Häschen die Rübe einfach unter die Zweige des Baumes und hoppelte vergnügt übers Feld. Als das Reh zurückkam, fand es die Rübe und freute sich sehr. Aber es hatte gerade an der Futterraufe des Försters Heu gefressen und war nun dicke Proppenkugel satt. Was mache ich jetzt mit der schönen Rübe?« überlegte Wackelschwanz. »Ich werde sie dem Wildschwein bringen. Das hat bestimmt noch Hunger.«
Tja, man ahnt, wie es weitergeht. Jeder schenkt die Rübe weiter, bis sie dann letztendlich wieder beim Hasen anlangt und er sie nun wieder hungrig glücklich verzehrt. Naja, und so erzählen sich nun Hase und Engel immer weitere Geschichten. Und die Rahmenhandlung wird hier sehr schön von Jens Wawrczeck gelesen und die Geschichten dann von Otto Mellies und Nina Petri.
Und von wem stammen die Geschichten?
Also zum großen Teil von Brigitte Weniger, die das Hörbuch auch zusammengestellt hat und die Rahmenhandlung geschrieben hat. Und zum Teil sind es dann Volksmärchen oder auch andere Autoren, bekannte und unbekanntere. Also eine Geschichte von Leo Tolstoi ist dabei, Max Bolliger hat welche geschrieben, Karl Rühmann und andere. Insgesamt sind es 24 stimmungsvolle Geschichten, in denen es um Mitleid geht, um Freundschaft, um Hilfsbereitschaft und so weiter. Und am Schluss stellen Hase und Engel dann fest, das Geschichten erzählen selbst, das ist doch ein ganz wunderbares Geschenk.
Also wirklich ein Adventskalender zum Hören.
Genau.
Wir wollen noch eine zweite CD vorstellen. Was geht's da?
Das ist auch so ein Adventskalender zum Hören und der heißt Morgen, Kinder, wird's was geben. 24 Geschichten und Gedichte zum Advent. Das ist eine Neuauflage. Hier gibt es keine Rahmenhandlung, sondern eben eins nach dem anderen, die 24 Geschichten und Gedichte von bekannten Autoren wie Ludwig Bechstein, Wilhelm Busch, Matthias Claudius, Paula Demel, Theodor Fontane, Selma Lagerlöf, Hermann Löns, Ludwig Thoma und anderen mehr. Und die werden dann gelesen von Susanne von Borjody, Ulrich Nöten, Katharina Thalbach, Juliane Köhler, Eva Mattes und anderen. Also auch da prominent besetzt. Und hier tauchen wir eher so in die Vergangenheit ein, also ins 19. Jahrhundert oder den Beginn des 20. Jahrhunderts. Da geht es sozusagen noch um Äpfel, Nüsse, Mandelkern. Auch da hören wir mal rein. Und zwar als erstes hören wir Grüß Gott, ich bin der Dezember von Paula Demel, gelesen von Ulrich Nöten.
Grüß Gott, ich bin der Dezember und flechte zu kurzen Tagen die langen Nächte. Karg ist die Sonne in meinem Gezelt, doch bring ich ins Haus eine schimmernde Welt. Wenn im Ofen die Bratäpfel schmoren, flüstert es leise von Mündern zu Ohren, gibt es ein Reden, ein Kichern und Necken, ein Fragen und Freuen, Pakete verstecken, ein »Bitte, Mama«, ein »Sag doch, Papa, ist's Christkindl denn noch nicht da?« Wenn am heiligen Abend der Tannenbaum brennt, bin ich in meinem Element. Hell sind die Kerzen, warm sind die Herzen, uns kümmert nicht Kälte, noch Regen, noch Wind. Und denen, die arm und traurig sind, und wo die Not sonst die Freude verbannt, geben wir gern mit Herz und Hand.
Tja, das war Grüß Gott, ich bin der Dezember von Paula Demel, gelesen von Ulrich Nöten. Und jetzt hören wir noch Susanne von Borjody mit dem Lied im Advent von Matthias Claudius.
Lied im Advent. Immer ein Lichtlein mehr im Kranz, den wir gewunden, das erleuchte uns so sehr durch die dunklen Stunden. Zwei und drei und dann vier, rund um den Kranz welch ein Schimmer. Und so leuchten auch wir, und so leuchtet das Zimmer, und so leuchtet die Welt langsam der Weihnacht entgegen, und der in Händen sie hält, weiß um den Segen.
Das war ein weiterer Ausschnitt aus dem Hörbuch »Morgen, Kinder, wird's was geben«, 24 Geschichten und Gedichte zum Advent. Also da sieht man schon einen Unterschied auch zur vorherigen CD.
Das klingt schon fast nach einer Erwachsenen-CD, also empfohlen ist sie ja für Kinder ab 6 Jahren, passt das?
Ja, das muss eben jeder selbst entscheiden, ob es Kinder sind, die das Geschenk bekommen, die mit diesen etwas altertümlichen Geschichten und Gedichten gut zurechtkommen. Für mich ist es eben deswegen nicht nur eine CD für Kinder, sondern ja, vielleicht für ältere Menschen, die sich gern nochmal in diese christliche Welt von früher hineinversetzen möchten. Jedenfalls, es sind wunderbare Stimmen, die hier zu hören sind. Übrigens, die Weihnachtsgeschichte, also von der Geburt von Jesus im Stall, die ist auf beiden CDs zu finden. Auf der CD Engelhase Bommelmütze ist sie frei nacherzählt und bei der CD Morgen, Kinder, wird's was geben, da liest Ulrich Nöten sie aus dem Lukas-Evangelium.
Vielen Dank, Dorothee Meyer-Karwig. Das waren zwei Beispiele für klingende Adventskalender. Hier nochmal die Angaben. Engelhase Bommelmütze, 24 Adventsgeschichten. Die Sprecher sind Nina Petri, Otto Mellis und Jens Wawritschek. Mit Musik ist diese CD. Die Autoren sind Brigitte Weniger, Max Bolliger, Wolfram Händel, Markus Pfister, Karl Rühmann, Leo Tolstoi und viele andere mehr. Es sind 2 CDs, 2,5 Stunden Laufzeit zum Preis von knapp 15 Euro. Empfohlen ist dieses Hörbuch für Kinder ab 4 Jahren und erschienen ist es im Argon Verlag. Das zweite Hörbuch, das wir vorgestellt haben, heißt »Morgen, Kinder, wird's was geben«, sind 24 Geschichten und Gedichte zum Advent von bekannten Autoren wie Ludwig Bechstein, Wilhelm Busch, Matthias Claudius, Paula Demel, Hoffmann von Fallersleben, Theodor Fontane, Selma Lagerlöf, Hermann Löns, Ludwig Thoma und anderen. Und die Sprecher Susanne von Bourjody, Ulrich Nöten, Eva Mattes, Katharina Thalbach und andere. Es ist eine CD, eine Stunde 16 Minuten Hörzeit zum Preis von knapp 10 Euro und empfohlen für Kinder ab 6 Jahren, aber natürlich auch für Ältere. Erschienen ist dieses Hörbuch in der Hörverlag. Damit geht die Hörbuchzeit für heute zu Ende. Tschüss sagen für heute Ursula May, Dorothee Meyer-Karweg und Christiane Hillebrand.